Ihr hört der ganz formale Wahnsinn, der Podcast, der meistens davon handelt, wie Organisationen funktionieren und was sie zusammenhält. In einer kleinen Sonderreihe beschäftigen Stefan Kühl und ich, Andreas Hermwille, uns mit der Frage, wie eigentlich Bewegung funktionieren und was diese zusammenhält. In dieser Folge gehen wir genauer auf die Frage ein, ab wann man eigentlich so richtig dazugehört zu einer Bewegung. Wir haben diese Frage in Grundzügen bereits in unserer Einstiegsfolge besprochen und da haben wir auch bereits den wichtigsten Unterschied zu Organisationen benannt. Organisationen haben einen formalen, beobachtbaren Moment, an dem Mitglieder eintreten, und bei Bewegungen dagegen ist es eher ein diffuses Hineinsozialisieren. In der vergangenen Folge haben wir dann auch noch die Rolle von Werten für eine Bewegung dazugeholt. Der Wert, den eine Bewegung braucht, der muss mobilisierungskräftig sein. Also muss schließlich beides zusammenkommen. Ein mobilisierungskräftiger Wert und genug sozialer Moment, vielleicht in Form von Gruppendruck oder Empörung, dass Personen in eine Bewegung hineinsozialisiert werden und mitmachen oder sich für diese engagieren. Jetzt erst einmal bis hier, Herr Kühl, habe ich uns soweit bis hier richtig verstanden?
Ja, klingt ganz überzeugend. Auch dieser Gedanke zu sagen, dass es einen zentralen Unterschied zwischen Bewegung und Organisation gibt in Bezug auf Zurechenbarkeit von Mitgliedschaft. Das ist in Organisationen sehr einfach, weil man in Mitgliederverzeichnissen nachschauen kann. In Bewegung ist es deutlich schwieriger, weil diese Mitgliedschaftsverzeichnisse eben nicht existieren. Und das hat eine ganze Reihe von Folgekonsequenzen.
Mhm. Was mich zuerst interessiert hat, ist, wenn wir bei diesem Vergleich bleiben, dann kennen wir aus der Mitgliedschaft von Organisationen die Teilnahmemotivationen, wie es dazu kommt, dass man zu einer Organisation dazugehört. Die haben wir einzeln aufgeschlüsselt schon mal in Zweckmotivation, die geht hier ziemlich gut auf, in Wert, aber auch Handlungsmotivation, Kollegialität, finanzielle Anreize. Wie finden die sich in Bewegung wieder? Zum Beispiel finanzielle Anreize würde gar nicht funktionieren, nehme ich an.
Natürlich nicht. Also in dem Moment, wo man für die Teilnahme an einer Demonstration bezahlt werden würde, kann man sich die Skandalisierung in den Massenmedien vorstellen. Es gibt ja ab und zu so Pseudo-Bewegungen, die dann zum Beispiel pro Atomkraft auf die Straße gehen, wo dann irgendwann rauskommt, dass Leute dafür bezahlt worden sind oder von irgendwelchen Firmen freigestellt worden sind, um an solchen Demonstrationen teilzunehmen. Da erkennt man, dass Geld sich als Motivationsmittel für Bewegung extrem schlecht eignen.
Wieso eigentlich? Warum ist es so wichtig, dass Teilnehmende von Bewegungen ohne Geld für die Sache stehen können?
Ja, weil der extrem wichtige Teil der Präsentation einer Bewegung drin besteht, dass es einen motivkräftigen Wert gibt. Das heißt, der Wert alleine muss schon ausreichen, um sich für eine bestimmte gute Sache zu engagieren. Und wenn das denn durch Geldzahlung unterstützt wird, wird diese Außendarstellung der Bewegung entsprechend entwertet. Deswegen, wenn Geldzahlungen stattfinden, dann werden die in der Regel kaschiert oder in irgendeiner Form verbrämt oder sind extrem niedrig, um zu signalisieren, dass die Leute, die sich da engagieren, es nicht wegen dem Geld machen, sondern weil sie eben den Wert der Bewegung für besonders wichtig erachten.
Wenn wir das durchspielen mit den anderen Teilnahmemotivationen von Organisationen, dann stelle ich gerade fest, dass die alle ja dazu dienen können, Teilnehmende quasi zu, mein Kopf sagt gerade zu denunzieren, aber quasi als Mitglied der Bewegung zu entwerten, oder? Wenn wir an Handlungsmotivationen denken, dann ist der Begriff des Berufspöblers oder des Berufsdemonstranten ja auch tatsächlich quasi schon ein gemeiner Begriff, wenn man Leute dafür quasi beschimpft, dass sie sich bei jeder Demo mit reinstellen und eigentlich nur quasi die Konfrontation mit der Polizei suchen. Oder sogar Kollegialität, also Gemeinschaft, kann ja sogar auch zum Vorwurf werden, wenn man einfach sagt, ihr habt gar kein Interesse an diesem Wert. Alles, was ihr möchtet, ist das Erleben von gemeinsam eine Flagge halten. Was draufsteht, ist euch egal.
Ja, gut beobachtet, würde ich unterstützen. Also die einzige Motivationskraft, die darstellbar ist, ist die Identifizierung mit einem bestimmten Wert, mit einem bestimmten Ziel der Bewegung. Das kann man hervorragend darstellen, auch in Gesprächen sehr gut vermitteln und sagen, ich engagiere mich in der Friedensbewegung, weil mir Frieden so wichtig ist, oder ich engagiere mich in der New Age-Bewegung, weil ich neue Formen von Religiosität für mich entwickeln möchte. Das ist extrem gut darstellbar. Und es gibt natürlich andere Motivationsformen, die eingesetzt werden, aber die eben nicht die gleiche Bedeutung haben und die in gewisser Art und Weise, wie Sie gesagt haben, kaschiert werden müssen. Wenn man das im Einzelnen durchspielt, haben Sie das für Zwang. Also es gibt ja so Klischeevorstellungen von Aufmärschen in sozialistischen Staaten, wo die Personen mit Bussen herangekarrt werden und sich alle darüber lustig machen, dass es eigentlich gar keine Option gegeben hat, daran teilzunehmen. Also man merkt eine gewisse Entwertung durch den Zwangsmechanismus.
Das hatten wir auch jetzt jüngst, WM in Katar. Das waren quasi die Arten und Weisen, wie man über die Fangruppen in Anführungszeichen berichtet hat, die quasi unabhängig vom Spiel auf die gleiche Weise gejubelt haben. Und die journalistische Beobachtung war quasi: Wir wissen nicht, was mit den Leuten passiert, wenn sie aufhören zu jubeln. Anscheinend was Schlimmes. Das war zumindest die Fremdbeschreibung.
Wobei, also jetzt in Katar, also man kann sicherlich bestimmte Formen von Sklaverei in Katar beobachten. Bei den Jubelfans gehe ich eher davon aus, dass sie gekauft worden sind und nicht mit Waffengewalt dahin gezwungen worden sind. Aber es gibt natürlich auch Bewegungen, wo man diesen Zwangscharakter hat. Also wenn Sie anschauen, wie Nordkorea funktioniert, dann ist, glaube ich, sehr stark dazu zu raten, sich an bestimmten Massenaufläufen zu beteiligen, weil ansonsten Repressionen des Staates zu erwarten sind. Also deswegen kann man diesen Zwangsmechanismus sicherlich beobachten, aber er ist nicht darstellbar, sondern die Leute, die denn gezwungen werden müssen, so tun, als wenn sie das freiwillig tun. Bei Geldzahlung, da hatten wir das. Und bei den anderen ist es ganz ähnlich. Also die Handlungsattraktivität ist auch nicht darstellbar, obwohl es natürlich eine wichtige Rolle spielt. Also ich finde es einfach toll, auf Demonstrationen zu gehen, weil es mir so einen Adrenalinkick versetzt oder weil ich denn endlich mal bei gewalteskalierenden Demonstrationen Steine oder Matsch werfen kann. Das ist nicht darstellbar, sondern wenn man gefragt wird, warum seid ihr dabei, dann geht es immer um die Sache. Und bei Kollegialität oder bei Bewegung würde man eher über Freundschaften oder Gemeinschaft sprechen, ist das natürlich ein latent extrem wichtiges Mitgliedschaftsmotiv und auch nachher am Ende Teilnahmemotiv, nämlich die Verdichtung in Freundschaften, die sich in Bewegung finden lassen. Man ist mit Gleichgesinnten unterwegs, entwickelt Freundschaften, entwickelt Gefühl von Zusammengehörigkeit. Und dann gehört es eben dazu, dass diese Freundesgruppe oder diese Gruppe von Bekannten sich trifft. Und dieses, was zusammen unternehmen, kriegt eine Bedeutung, die jenseits des Zwecks eine Wichtigkeit hat.
Ich muss da direkt an... Sie würden da von religiösen Bewegungen sprechen. Ich bin immer sofort eher bei religiösen Sekten gewissermaßen. Da jedenfalls, da geht ja quasi Zweck und Freundschaft quasi eng zusammen. Und da wird es dann auch irgendwann austauschbar, oder? Also beziehungsweise, es ist nicht mehr festhaltbar, was ist jetzt gerade primär? Ist jetzt gerade, ist das, sind wir gemeinsam hier für den Zweck, für die große Sache? Oder ist die große Sache die Ausrede, über die wir uns endlich wieder treffen können?
Ja, also das ist sicherlich ein fließender Übergang zwischen Bewegung und Verein. Also wenn man Vereine nimmt, dann haben die ja eine Struktur, die nicht ganz unähnlich ist zu den Strukturen von Bewegung. Das sind zwar Organisationen, Vereine, aber werden ganz häufig auch durch einen gemeinsamen Wert gehalten. Also klar, man kann argumentieren, wenn ich jetzt zum Sportverein gehe, dann kann ich sagen, mir geht es um die Sportaktivität und da steckt kein übergeordneter Wert dahinter. Aber es gibt viele Vereine, kirchliche Vereine zum Beispiel, die Werte extrem nach vorne stellen. Da ähneln sie Bewegungen. Und insofern haben Sie schon recht, dass natürlich solche Motivverschiebungen in Bewegungen oder eben in bewegungsnahen Organisationen zu beobachten sind. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie die katholische oder die protestantische Kirche als Sekte bezeichnen würden. Vermutlich nicht mehr, weil sie eben so eine Größe und eine Verbürokratisierung, auch eine Staatlichkeit inzwischen haben, ja, die Beschreibung von Sekten nicht plausibel erscheinen lässt. Aber auch da, selbst da kann man es ja beobachten, diese Motivverschiebung. Es gibt eine ganz alte Studie von Renate Mainz, einer Soziologin aus Köln, die rausgearbeitet hat, dass wenn man die Gründe für Mitgliedschaften in Kirchen oder Gemeindearbeit beobachtet, das Gemeinschaftsgefühl mindestens so wichtig ist wie der Glaube an Gott. Und ja, da können sich eben auch so deutliche Verschiebungslinien dann beobachten lassen, dass irgendwie Bekanntschaften dazu beitragen, dass man in die Kirche geht und dann entdeckt man über diese Freunde dann Gott oder umgekehrt. Man geht hin, weil man ein Erweckungserlebnis hat und stellt fest, es sind plötzlich sehr, sehr nette Leute, mit denen man es zu tun hat. Und selbst wenn denn der Gottesglaube schwächer werden sollte, dann bleibt man trotzdem dabei, weil man eben diesen Freundes- oder Bekanntenkreis nicht aufgeben möchte. Das spielt also auch bei diesen wertorientierten Organisationen, Vereine, Kirchen, also Organisationen, die ihre Mitglieder häufig nicht bezahlen, sondern sogar Geld von denen bekommen, eine wichtige Rolle. Aber es ist in Bewegung eben ganz besonders eindrucksvoll zu sehen.
Jetzt haben wir nochmal eine Sache, ja, finde ich, sehr deutlich gemacht. Und zwar, alles außer dem Pferd eignet sich nicht zur Darstellung und enteignet sich entsprechend auch meistens nicht dazu, zur Teilnahme zu mobilisieren. Das führt für mich zu der Frage, wie unterscheidet man eigentlich dann zwischen verschiedenen Bewegungen, die für die gleiche Sache einstehen, aber doch trotzdem versuchen, sich voneinander, untereinander zu entscheiden. Wenn wir zum Beispiel an Proteste gegen Corona-Maßnahmen in den Jahren 2020, 21, 22 denken, dann gibt es da ja verschiedene Bewegungen, die von unterschiedlichen politischen Lagern gespeist sind, die vom Prinzip her oft ein Interesse daran hatten, sich von den anderen Lagern zu unterscheiden. Und dennoch hatten sie alle das Gleiche, den gleichen mobilisierungskräftigen Wert und sind dann zufällig auch noch zusammen aufgetreten. Wie macht man jetzt fest, zu welcher Bewegung man gerade gehört? Ist das wieder nur individuelle Zurechnung oder kommt es auf die Fremdbeschreibung an?
Ich würde erstmal das Phänomen als Bewegung bezeichnen. Also wenn Sie jetzt an die Corona-Proteste denken.
Als eine? Dann,
als eine, ja, selbstverständlich. Also die Querdenkerbewegung ist eine Bewegung, die aber dadurch gekennzeichnet ist, dass sie sich aus Mitgliedern aus verschiedenen anderen Bewegungen speist. Also Sie haben dann halt die Esoteriker, Sie haben irgendwie so Radikal-Liberale, die so libertäre Auffassungen vertreten. Sie haben Rechtsextreme in der Querdenkerbewegung. Also Sie haben da eine sehr, sehr wilde Mischung von Mitgliedern, die entweder vorher überhaupt nicht aktiv gewesen sind, also durch einen bestimmten Wert, nämlich oder in dem Form durch einen bestimmten Protest gegen nämlich staatliche Corona-Maßnahmen, überhaupt ganz neu mobilisiert werden, aber eben auch Mitglieder von anderen Bewegungen, die dieses Thema für wichtig erachten und dann ihre politischen Überzeugungen aus anderen Zusammenhängen mit in diese Bewegung reintragen. Okay, das ist gar nicht ungewöhnlich. Also wenn Sie jetzt anschauen, es kommt ein bestimmtes Thema hoch, fiktives Beispiel, bestimmte Datenschutzmaßnahmen, die als zu rigide empfunden werden, dann speisen sich halt, wenn das denn mobilisierungskräftig ist, die Protestierende gegen so eine Maßnahme aus unterschiedlichen Bewegungen. Wenn Sie sich anschauen, wie Friedensbewegungen entstehen in Kriegssituationen, dann haben Sie da häufig ein ganz wildes Spektrum. Dann kommen da christliche Organisationen, christliche Bewegungen mit rein. Es kommen Mitglieder rein, die aus sozialistischen Motiven dahin gehen. Also diese Vielfalt von Motivlagen in Bezug auf den einen Wert ist, glaube ich, nicht ungewöhnlich für Bewegungen.
Verschiedene Motivlagen mit Blick auf den gleichen Wert. Was bedeutet das genau? Also wir haben.
Sie können ja. Entschuldigung.
Ja, alles gut. Wenn Sie schon darauf nur antworten können, dann muss ich die Frage ja gar nicht weiter ausführen. Dann
ja, der Punkt ist halt, dass die Werte an sich so abstrakt sind, dass man für diese Werte aus ganz unterschiedlichen Gründen eintreten kann. Also ich vermute, wir sind beide für Frieden, aber und die Gründe, weswegen wir für diesen Wert eintreten können, sind ganz unterschiedliche. Also es kann sein, dass man getrieben wird durch einen tiefen christlichen Glauben, der die Formel, dass man den Nächsten lieben soll, so interpretiert, dass man eben nicht in den Krieg ziehen sollte. Es kann aber auch sein, dass man beim Krieg immer bestimmte Strategien des weltweiten Kapitalismus vermutet und deswegen sich an bestimmten Maßnahmen der Friedensbewegung beteiligt, weil man eben aus einer kapitalismuskritischen Position herauskommt. Und da findet sich dann innerhalb einer Bewegung, die an dem Wert Frieden orientiert sind, eben Personen, Gruppierungen mit ganz, ganz unterschiedlichen Begründungslagen für dieses Engagement.
Erwächst daraus nochmal eine andere Form von Teilnahmemotivation? Wenn ich das beobachte, wie man verschiedene Bewegungen betrachtet, sind jetzt meiner Beobachtung nach vor allem die Bewegungen bemerkenswert und die mobilisierungskräftig, die tatsächlich aus verschiedenen Motiven gespeist werden. Wenn gesagt werden kann, für diese Sache schaffen wir es sogar, die Kluft zu überwinden zwischen, ja, der Klassiker wäre, zwischen rechts und links, zwischen Christ und
Atheist.
Christ und Atheisten. Also ist das eine eigene Art von Teilnahme wert?
Na, es ist jedenfalls, glaube ich, nicht der Grund, weswegen man daran teilnimmt, weil man halt mit Leuten mit ganz grundlegend anderen politischen oder religiösen Vorstellungen unterwegs ist. Also es motiviert nicht dazu, aber es macht natürlich eine Bewegung erstmal sehr stark. Also diese Vorstellung davon, dass man Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen und aus ganz unterschiedlichen politischen oder religiösen Motiven mobilisieren kann, macht eine Bewegung erstmal stark. Sie hat eine starke Inklusionswirkung, die eben nicht sich auf bestimmte Segmente der Gesellschaft beziehen. Und gleichzeitig, das ist denn der negative Aspekt bei diesen inklusiven Bewegungen, ist das natürlich ein enormes Konfliktpotenzial, was dadurch entsteht. Weil in dem Moment, wo es denn um Operationalisierung geht oder gefragt wird, warum man für einen bestimmten Wert sich engagiert, die Antworten extrem heterogen sind. Das heißt, nach dieser Honeymoon-Phase, wo Personen aus ganz, ganz unterschiedlichen Interpretationen eines Wertes sich an einer Bewegung beteiligen, stellt man irgendwann eben die Unterschiedlichkeit auch fest. Und das führt dann häufig zu Spaltung oder auch zu zunehmendem Desengagement in der Bewegung.
Ich will noch mal kurz auf den Punkt der Motivation zur Teilnahme bleiben. Denn natürlich ist das nicht motivierend im ersten Moment, wie eine Bewegung entsteht. Aber es legitimiert sie doch in der weiteren Berichterstattung. Ich halte es für leichter, mich zu einer Bewegung zu assoziieren, ist mein ganz einfaches Beispiel, wo man wirklich, glaube ich, das gesamte Spektrum einer gewissen Gesellschaft mitnehmen kann. Das wären Gegenproteste gegen Nazi-Aufmarsche in der eigenen Heimatstadt. Ich weiß nicht, ob Sie da schon von einer Bewegung sprechen würden, wenn es eine Gegenbewegung ist. Aber das ist ja etwas, wo es wahnsinnig leicht ist, einen gemeinsamen Nenner zu finden, weil es nur darum geht, dann man möchte sie nicht in der eigenen Stadt haben. Und wenn darüber berichtet wird, ist es wesentlich leichter für Wahrnehmer dieser der Berichterstattung zu sagen, okay, da gehe ich auch hin, weil ich kann mich zu diesen Leuten sehr gut stellen, um gegen diese anderen zu sein.
Ja, gleichzeitig sieht man bei den Zusammenschlüssen natürlich auch das Problem, dass die in der Regel sehr punktuell nur mobilisierbar sind. Sobald die Nazis in die nächste Stadt ziehen, zerbricht dieses Bündnis wieder. Es sind also lokale, sehr punktuelle, temporär befristete Zusammenschlüsse, die in der Regel keine große Kontinuität aufweisen. Also es bleibt eben häufig bezogen auf diese ein oder zwei oder drei Demonstrationen, die dann stattfinden, und dann geht das wieder auseinander.
Ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel Rosinenpickerei wird, aber sind wir dann schon eine Bewegung oder ist das nur simpler Gegenprotest?
Ja, ich würde sagen, also es ist immer schwierig zu sagen, ab welchem Moment beginnt genau eine Bewegung und ab welchem Moment ist es letztlich nur eine spontane Zusammenkunft, um einen Wert zu zelebrieren oder einen bestimmten Protest zu artikulieren. Aber natürlich spielt das Zusammenkommen von Personen aus unterschiedlichen Herkünften in Bezug auf ein Ereignis, was zu dem Protest motiviert, eine ganz wichtige Rolle. Und dann kann man eben empirisch schauen, ob sich das wiederholt oder ob es sich in diesem einen Protestereignis verbraucht. Und in dem Moment, wo man dann feststellen kann, es ist mobilisierungskräftig, es verbraucht sich nicht in der einen Großinteraktion, sondern man trifft sich zwischendrin, man koordiniert, man publiziert, man startet bestimmte Kampagnen, dann fängt man an, eben von der eigenen Bewegung zu sprechen.
Jetzt haben Sie da was Interessantes angesprochen, nämlich dieses Aufrechterhalten über Zeit. Wie geht das eigentlich vonstatten? Wie hält man einen Wert mobilisierungskräftig? Wie drückt man die Notwendigkeit bei den Menschen aus, dass sie sich mit dieser Bewegung weiter assoziieren müssen? Weil wir haben ja bereits gelernt, sobald sich Menschen nicht mehr als Teil der Bewegung betrachten, sind sie ja schon raus. Das ist der große Nachteil, den sie haben im Verhältnis zur Organisation.
Also man kann jedenfalls bei den politischen Protestbewegungen, das ist ja ein nicht unwichtiger Teil innerhalb von dieser großen Gruppe von Bewegungen, das ist extrem hilfreich, ist, wenn die Anlässe des Protestes weiter existieren. Also für die Anti-AKW-Bewegung ist es hilfreich, wenn weiter Atomkraftwerke existieren, weil in dem Moment, wo die Atomkraftwerke abgeschafft werden würden, es natürlich auch keine starke Motivkraft mehr gibt, sich in dieser Bewegung zu engagieren. Also man merkt, wie zum Beispiel in Gorleben, wo es um die Wiederaufbereitungsanlage ging, der Protest natürlich in dem Moment abgenommen hat, wo gesagt worden ist, Gorleben findet nicht mehr statt. Und dann kann man natürlich das Thema aufrechterhalten und sagen, es ging uns nicht nur um Gorleben, sondern es ging um das Problem von Atomenergie weltweit. Das heißt, man versucht dann letztlich die Themenbreite aufrechtzuerhalten, aber in der Regel hat das Abnehmen des Anlasses für einen Protest auflösende Bedingungen für Bewegung. Das ist sicherlich ein ganz wichtiges Kriterium, was dazu beiträgt. Und das andere ist, wie viel Gegenwind bekommt man? Also in dem Moment, wo quasi starker Gegenwind ist, ist es häufig so, dass die Personen, die sich zu einem bestimmten Wert bekennen, an diesem Wert besonders stark festhalten. Also wenn Politiker gegen bestimmte Bewegungen schießen, protestieren, ist das in der Regel eine mobilisierende Kraft für die Personen, die sich in dieser Bewegung engagieren. Gibt nichts Schlimmeres als Ignoranz für eine Bewegung. Wenn weder die Massenmedien noch die Politik noch das Rechtssystem eine Bewegung wahrnimmt, droht immer letztlich das Zerfließen dieser Bewegung, weil man den Widerstand nicht hat, den man braucht, um seine eigenen Werte immer wieder in Erinnerung zu rufen.
Ja, um sich als Person doch eventuell auch in seinem eigenen Umfeld zu rechtfertigen, oder? Wenn man Teil einer Bewegung ist, die weder lokal noch regional noch im Land eine Rolle spielt, dann macht man sich auch irgendwann lächerlich, oder? Es wird ja tatsächlich oft als Witz benutzt gegen zum Beispiel Öko-Proteste oder Öko-Bewegungen, wenn gesagt wird, und dann kommt da wieder einer, der den grauen Feldfrosch schützen will und deswegen kann hier keine Autobahn gebaut werden. Wie wichtig ist diese Legitimation?
Naja, also ich finde das eine richtige Beobachtung, dass die Personen, die aus Überzeugung an bestimmten Werten festhalten, wenn es eigentlich aber gar keine Anlässe mehr gibt, diese Werte darzustellen, dass das dann irgendwann als eine Art Skurrilität wahrgenommen wird. Das ist dann bei diesen Montagsprotesten zu beobachten. Das war ursprünglich mal eine Massenbewegung und dann gibt es halt ein paar Überzeugungstäter, die sagen, wir müssen diese Protestform, die montags immer stattfindet, aufrechterhalten. Und dann treffen sich halt die 12, 15, 20 Überzeugungstäter jeden Montag und versuchen sich darin zu bestätigen, wie wichtig jetzt ihr Anliegen ist. Aber es wird in keiner Art und Weise mehr ernst genommen. Also es wird massenmedial nicht mehr darüber berichtet, die Politik reagiert nicht mehr drauf, sondern es sind dann halt irgendwie die skurrilen Personen, die sich da treffen. Die Wahrnehmung, dass es da um ein Anliegen gibt, was mobilisierungskräftig ist, wird nicht mehr wahrgenommen. Oder ich kann eine kleine Anekdote erzählen, wo mir das sehr deutlich geworden ist. Ich habe vor etlichen Jahrzehnten meinen Zivildienst bei der evangelischen Jugend in München gemacht, die damals Teil der Friedensbewegung gewesen ist. Und die haben dann sich ein Schild ans Portal gehängt, wo drauf stand, evangelische Jugend München, atomwaffenfreie Zone. Also sie haben ihr eigenes kleines Gebiet zur atomwaffenfreien Zone erklärt. Das war damals üblich, das haben dann einzelne Gemeinden gemacht oder auch einzelne Städte haben das dann im Stadtrat beschlossen und gesagt, wir wollen hier keine Atomwaffen.
Wenn man nicht gerade Rammstein ist, ist das relativ egal.
Ja, genau. Es ist also die Wahrscheinlichkeit, dass in der Bürgerstraße 19 in München Atomwaffen stationiert werden, war natürlich nicht besonders ausgeprägt. Es war eine reine symbolische Aktion. Aber es hing eben dieses Schild da, atomwaffenfreie Zone, evangelische Jugend. Und für mich ist die Testfrage immer gewesen, wann hat sich die Bewegung so ausgelaufen, dass irgendwann entschieden wird, dieses Schild, was sehr stark ein Schild der 80er Jahre gewesen ist, wieder abgenommen wird. Und ich bin dann immer mal wieder vorbeigefahren, auch nachdem mein Zivildienst lange Zeit wieder beendet gewesen ist. Man merkt, das Schild fing an zu rosten. Und irgendwann, ich glaube 15 oder 20 Jahre später, ist dieses Schild abgenommen worden. Und da merkt man denn, dass das eigentlich irgendwie nur noch so Fassaden oder Ruinen sind, die gepflegt werden. Und das so ähnlich ist es bei halt Personen, die aus so einer Bewegung kommen, die mal sehr groß gewesen ist und dann irgendwie an diesen Werten festhalten, auch wenn sie eigentlich keine große Rolle mehr spielen.
Ja, das ist ja noch die andere Form der Mobilisierung. Wir haben ja gerade schon gesagt, nur der Wert ist darstellbar zur Mobilisierung, aber was ja dann auch über Strecken trägt und Leute an der Stange hält, das sind dann ja Personen, die das zusammenhalten. Ich kann mir, also wir haben ja fast nichts anderes, ne? Wir haben keine Strukturen hier. Wir haben keine, also gut, ja, wir haben den Motivationswert vielleicht von, es ist spannend, so auf die Straße zu gehen. Aber am Ende hat man doch dann nur noch die Bindung darüber, dass man überzeugende Personen hat, die Leute dazu kriegen, dran zu bleiben.
Ja, es gibt denn Netzwerkstrukturen, also dieser Gedanke der Netzwerke in Bewegung ist ganz zentral in der Bewegungsforschung. Die müssen nicht unbedingt überzeugend oder charismatisch sein, aber die dienen eben dazu, dass auch beim Niedergang einer Bewegung man immer noch eine Mindestzahl von Personen mobilisieren kann. Das sind denn Bekannte, also wenn man irgendwie 2 Jahre an der Montagsdemo in irgendeiner Kleinstadt teilgenommen hat, dann kennt man sich untereinander. Die schreiben sich gegenseitig an und motivieren sich dann, an solchen Sachen teilzunehmen. Das ist, muss nicht unbedingt der Charismatiker oder die Charismatikerin sein, die das zusammenhält. Wobei das natürlich hilft. Also wenn Sie eine Figur haben, die mit einer Bewegung identifiziert wird und die sagt so, und jetzt ist es übrigens ganz wichtig, zu der Demonstration müssen jetzt nun wirklich alle kommen oder zu dieser Prozession oder zu diesem Aufmarsch, dann klar, haben sie natürlich zusätzliche Mobilisierungseffekte.
Aber ja, stimmt, Netzwerkcharakter ist, glaube ich, auch sehr hilfreich. Allerdings, angenommen, man hat einen Gruppenchat und einer schreibt, samstags geht's wieder los und keiner antwortet, dann ist auch da das Ende der Bewegung eingeläutet.
Klar, also typisch für Bewegung ist, dass die nicht mit so einem klaren Cut enden, sondern dass sie sich eher so ausschleichen und irgendwann eigentlich keine Rolle mehr spielen, denn aber auch schnell wieder reaktivierbar sind. Also wenn dann plötzlich eine politische Entscheidung getroffen wird oder jetzt, wenn Sie religiöse Bewegungen sich anschauen, plötzlich irgendwo wieder ein unglaubliches Ereignis passiert, was eben für die Leute, die daran glauben, eine Motivationskraft hat, dann sind natürlich Leute, die mal Teil einer Bewegung gewesen sind, relativ schnell wieder mobilisierbar.
Okay. Das wäre jetzt tatsächlich noch die letzte Frage gewesen, die ich hier habe, nämlich, also, wissen Sie noch mehr darüber, wie das endet? Ich kann mir vorstellen, ist es ja eigentlich, ist das schwer beforschbar? Ich stelle es mir nämlich so vor. Weil wenn man durch Schweigen und nicht mehr hingehen seine Teilnahme an der Bewegung endet, dann ist ja quasi Nicht-Kommunikation das, was passiert. Und das ist doch eigentlich schwer beforschbar. Was weiß man darüber, wie Mitglieder aus Bewegungen ausscheiden?
Na, also wie Mitglieder ausscheiden, das kann man, glaube ich, relativ gut analysieren über biografische Interviews. Also man weiß zum Beispiel, dass Bewegungszugehörigkeiten häufig ein Jugendphänomen sind, was dann eben im Moment der Familiengründung nicht mehr die gleiche Bedeutung hat. Das ist bei religiösen Bewegungen ein bisschen anders. Bei starkem Engagement zum Beispiel für sportliche Ideen auch ein bisschen anders. Aber gerade bei politischen Bewegungen ist es sicherlich so, dass bestimmte Lebensabschnitte existieren, wo man Teil der Bewegung ist. Ein anderer Aspekt, was man relativ gut beobachten kann, ist die Mobilisierungskraft von Bewegungen. Also Sie können jetzt bei religiösen Bewegungen anschauen, wie kriegen die denn für eine bestimmte Prozession mobilisiert oder wie viele sind bereit, in eine Kommune zu ziehen. Also wenn Sie jetzt das bekannte, auch gut untersuchte Phänomen von so New Age-Bewegungen wie Bhagwan sich anschauen, wo letztlich Kommunen von mehreren tausend Personen existiert haben und dann plötzlich feststellen konnte, dass diese Bewegung nicht mehr die gleiche Mobilisierungskraft hatte, weil eben der charismatische Gründer nicht mehr da war, weil es interne Verwerfungen gegeben hat, dann kann man das sehr gut beobachten. Was es sicherlich nicht gibt, und da haben Sie einen richtigen Punkt, ist der Moment, wo man sagen kann, jetzt ist es mit einer Bewegung zu Ende. Also es ist nicht wie mit einer Insolvenz eines Unternehmens oder der Auflösung eines Vereins, wo man sagen kann, am 15.02.2035 ist die und die Bewegung zu Ende gegangen. Also dieses Datum gibt es nicht. Also genauso wie es keinen Startpunkt für eine Bewegung gibt, gibt es auch keinen Endpunkt für eine Bewegung.
Wir sind ja aber am Ende dieser Folge. Das erkenne ich daran, dass wir über Eintritt, Mitte und Ende von Mitgliedschaft gesprochen haben. Ich frage mich hier wieder, wir haben uns das bei der letzten Folge schon gefragt und ich möchte das jetzt noch trotzdem nochmal abschließend fragen. Gibt es von dieser Art Eintritt, Mitmachen und Austritt etwas, was man sich für Organisation abgucken kann? Die Mechanismen kann man schon eindeutig nicht kopieren. Aber ist hier was anderes Interessantes drin für uns?
Ja, auf alle Fälle ist die Kontrastierung interessant. Die ist sowohl bei der Frage von Motivkraft als auch bei der Frage von Mitgliedschaftsgrenzen interessant. Und was ich spannend finde, ist, dass es immer wieder Phasen auch in der Organisationslandschaft gibt, wo man denkt, dass man fluidere Formen der Mitgliedschaft braucht. Also so Ideen, dass Personen jetzt nicht entweder das Ei, also entweder drin sind oder draußen sind, sondern eher in so einem Wechselverhältnis sind, punktuell mobilisierbar sind. Auch da kann man erkennen, dass Bewegungen eine Faszination für Organisationen haben, weil sie eben nicht dieses Starre haben. Sie haben nicht irgendwie den Moment, wo man denn eine Eintrittsentscheidung als Organisation in Bezug auf ein bestimmtes Mitglied treffen muss oder eine Austrittsentscheidung treffen muss, sondern man schleicht die Person ein oder aus. Und diese Faszinationswirkung, die in Organisationen gegenüber Bewegungen entstehen, die kann man halt nutzen, um zu sehen, was für Probleme Bewegungen zu kämpfen haben, wenn man es eben nicht mit eindeutigen Mitgliedschaften zu tun hat, sondern eben mit einem extrem heterogenen Feld. Also wir hatten ganz zu Beginn ja diese Frage der Folgen, die oder der Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dass es keine klaren Mitgliedschaftsgrenzen gibt. In dem Moment, wo das der Fall ist, kann man die Leute ja nicht rauswerfen. Und angenommen, eine Partei möchte jetzt gerne nicht mehr mit eindeutigen Mitgliedschaften arbeiten, sondern eher so Punkt zu Punkt mobilisieren, dann hat das natürlich Vorteile, weil man eben dann durch einen starken Wert oder durch eine bestimmte Protestform auf eine breitere Masse von Personen zugreifen kann, die sich eben nicht dauerhaft binden müssen, die nicht Mitglied einer Partei werden müssen. Aber es ist natürlich deutlich schwieriger für diese Organisation, diese Mitglieder in irgendeiner Form zu steuern und zu binden. Also die Schwierigkeit unklarer Mitgliedschaftszuordnung in Bewegung besteht darin, dass man nicht genau weiß, ob jemand berechtigt ist, im Namen einer Organisation zu sprechen, oder man hat nicht die Möglichkeit, Anhänger aus einer Bewegung zu entfernen, weil dafür gar nicht die Mechanismen zur Verfügung sind. Das heißt also, man erkauft sich diese Flexibilität in Bezug auf Mitgliedschaften durch gewisse Schwierigkeiten der internen Steuerung und der Artikulation nach außen. Also von daher ist es, wie fast überall, wenn man es mit sozialen Phänomenen hat, eine Sache, die sowohl attraktive, positive Aspekte mit sich bringt, aber auch sofort eben bestimmte ungewollte Nebenfolgen produziert, mit denen dann das jeweilige soziale System zu kämpfen hat.
Stefan Kühl, ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, wie man Mitglied wird und dass es keinen gibt, der einen steuern kann in einer Bewegung, wollen wir uns in der kommenden Folge dann mit diesen geringen Steuerungsmöglichkeiten, inwiefern sie vorhanden sind, beschäftigen. Und im Vergleich zu Organisationen, da würde man es Hierarchie nennen, die gibt es natürlich nicht in Bewegung, sondern da kann man eher von Führung sprechen. Das ist Thema unserer nächsten Folge. Mein Name ist Andreas Hermwelle. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis dann!